Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Jetzt kann ich gleich mal richtig zischen. Geht das auch? Naja, gut. Ja, hallo, wir freuen uns, dass Sie alle hier sind, dass Sie abenteuerlustig sind. Mein Name ist Mehdi Host, ich bin Verlegerin im Travel Diary Verlag und unser Slogan ist Entdecke deine Abenteuerlust. Das machen wir mittlerweile schon seit 16 Jahren und haben auch noch ein paar andere spannende Sachen im Programm, so Outdoor-Themen wie Geocaching und alternative Stadtführer, unsere Reisegeisterreihe, aber eben vorwiegend Abenteuer- und Erlebnisberichte. Ja, unsere Autoren machen die verschiedensten Dinge. Sie reisen in die verschiedensten Regionen, probieren Verkehrsmittel aus, haben alle ihre Motivationen, die, glaube ich, von Autor zu Autor auch wirklich variieren. Aber eins haben sie wirklich alle gemeinsam, sie sind abenteuerlustig. So auch der Wolf Leixenring hier an meiner Seite. Du und deine Frau, ihr bezeichnet euch selbst als hoteluntaugliche Wohnmobilisten. Denn ihr seid eigentlich immer mit eurem Gefährt unterwegs, lasst es sogar verschiffen. Es ging erst nach Neuseeland, dann rüber nach Australien und dann habt ihr sagenhafte 60.000 Kilometer in Australien zurückgelegt. Ja, der Wolf Leixenring ist in unserem Verlag ein treuer Autor, schon seit einigen Jahren mit verschiedenen Büchern und wir freuen uns natürlich riesig, dass du dein neuestes Abenteuer oben auf in Down Under auch bei uns wieder rausbringst und heute davon erzählen wirst. Ich würde sagen, du kannst es selbst am allerbesten und wächst die Abenteuerlust der Menschen hier.
Ja, Mehdi, vielen Dank. Bitte gut zu hören, ja. Oben auf ist das richtige Stichwort. Nochmal, wir heißt meine Frau und ich, da oben sind wir abgebildet. Ja, meine liebe Gattin, sie hüpft gerade vor Freude hoch, aber es war mehr ein ängstlicher Hüpfer, ihr werdet gleich wissen, warum. Oben auf in Down Under bedeutete für uns, wir sind frisch aus Australien zurückgekommen, waren knapp 13 Monate unterwegs, davon 3 Monate in Neuseeland und den Rest in Australien. Das war eine in der Tat Rundreise. Australien mit doppelter Kontinentsdurchquerung Ost-West wie auch Nord-Süd und wieder zurück. Und in der hier verbleibenden Zeit, in diesen 20 Minuten, möchte ich einfach nur drei ja, wenn man so will, Schlüsselszenen aus unserem Werk Oben auf in Daunander ganz kurz vorstellen. Wenn Fragen sind, zwischendurch geht alles. Ich bin es von meinem früheren Beruf her gewohnt, dass ich unterbrochen werde. Keine Angst, ich war nicht Politiker. Wir wollen in Sydney anfangen. Mitten im Stadtzentrum gelegen, überragt das Wahrzeichen mit seinen 305 Metern Höhe sämtliche Hochhäuser der City. In 45 Sekunden liften Fahrstühle den Gast empor zur Aussichtsplattform. Die Treppe mit ihren 1504 Stufen darf nur im Notfall benutzt werden. Der Turm soll erdbebensicher sein und Windstürken standhalten, die, Zitat, nur alle 500 Jahre vorkommen. Wenn man die 56 Spann- und Halteseile von je 7 Tonnen Gewicht aneinanderreihen würde, ergäbe das eine Strecke von Sydney bis nach Neuseeland oder, europäischer, von London nach Sizilien. Das Kuriosum des Turmes befindet sich oberhalb der Plattform. Dort wurde ein 162.000 Liter fassender Wassertank aufgepfropft. Er soll der Stabilisierung der Konstruktion dienen. Bei so vielen beruhigenden Informationen steht dem Rundumblick von der 260 Meter hohen Aussichtsplattform also nichts mehr im Weg. Tower Eye wird diese dreifach verglaste Aussichtskuppel genannt. Mit 260 Metern der Aussichtsplattform geben wir uns allerdings nicht zufrieden. Wir klettern noch 10 Meter höher zum sogenannten Skywalk. Dafür verlassen wir dann die gesicherte Glaskanzel und begeben uns auf eine schmale Brüstung ins Freien. Doch so einfach geht es natürlich nicht. Nicht ganz kostenfrei erfolgt zunächst eine ausführliche Sicherheitsbelehrung. Wie bei einer Verkehrskontrolle darfst du anschließend ins Röhrchen pusten. Der geringste Atemalkoholgehalt schließt dich von dem Unternehmen aus. Wegen der starken Außenwinde bleiben sämtliche lockeren Gegenstände im Turminnern, also Taschen, Rucksäcke etc. Ein blauer Overall soll gegen Kälte schützen, ungewollter Nebengedanke. Man könnte dich dann schneller finden, solltest du abstürzen. Eine dicke Regenjacke wird noch darüber gezogen. Durch diese Maßnahmen bist du schon einmal rund eine Stunde beschäftigt, denn du sollst ja auch noch die Risikobelehrung mit Haftungsausschluss durchlesen und unterschreiben. Bevor sich nun endgültig die schwere Stahltür ins Freie öffnet, wirst du noch wie beim Fallschirmspringen in der Absprungzone eingeklinkt. Und dann geht es hinaus in das Gefühl des Unendlichen. Der Blick schweift zunächst nicht gen Horizont. Beklommen und ängstlich richtet er sich in die Tiefe. Durch das Eisengitter des Laufstegs wird dir die wirkliche Höhe erst einmal richtig bewusst. Ganz unten, kleinen Käfern ähnlich, machst du Menschen und Autos ausfindig. Der Verstand sagt, du bist ja durch ein Seil abgesichert. Doch das Gefühl will noch nicht so recht nachziehen. Aber schließlich gewinnst du Sicherheit, tastest dich vorsichtig bis mutig voran auf der Eisengitterplanke. Dein Auge riskiert einen Blick in quasi unendliche Ferne. Am Stadtrand wird der Grüngürtel sichtbar, mit dem Sydney umgeben ist. Das riesige Gelände des der weltgrößten Naturhafens breitet sich vor dir aus, durchsetzt mit weißen Punkten den Schiffen. Die ansonsten sehr hoch wirkende Harbour Bridge krümelt sich unter dir zusammen. Und natürlich sucht und findet das Auge Sydneys Ikone, die Sydney Opera, etwas versteckt hinter einer Häuserflucht. Die faszinierenden Ausblicke lenken ab vom anfänglichen Fracksausen. Den heftigen Wind nimmst du nur noch am Rande wahr. So sehr bist du gefangen von dem abenteuerlichen Erlebnis. Knapp eine Stunde dauert der Höhenrundgang. Schließlich stehst du wieder vor der schweren Eisentür, die sich wie von Geisterhand öffnet. Ein letzter Blick nach unten, dann schlüpfst du hinein in das sichere Turmende, schnallst dich ab, schüttelst dich innerlich und äußerlich und fragst dich, ob das Erlebte ein Traum oder Realität war. Skywalk, eine Schlüsselerfahrung der besonderen Art. Soweit ein erster Abschnitt. Wir wollen dann mit der nächsten Folie uns nach Südaustralien begeben. Wir alle kennen mit Sicherheit diesen weltberühmten Great Ocean Drive. Über den reden wir jetzt nicht. Denn gleich anschließend an diesen Great Ocean Drive oder Great Ocean Road, wie sie ja eigentlich ganz genau heißt, kommt die sogenannte Nullarbor Plain. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das ist im Prinzip eine Wüstenstrecke, die aber dann von Gesträuch und so weiter irgendwie bewachsen ist. Und wie wir diese Nullarbor Plain dann letztendlich doppelt erlebt haben, einmal West-Ost, einmal Ost-West, möchte ich mit dem nächsten kleinen Absatz dann zu Gehör bringen. Auf der Nullarbor-Piste. Das ganze Thema ließe sich eigentlich in zwei Sätzen beschreiben. Ein geteertes Straßenband zieht sich meistens geradeaus quer durch die Nullarbor-Plain. Auf der gesamten Strecke sieht der Reisende nicht viel anderes als immergrüne Grasbüschel, Hartlaubstauben und teilweise knorrige, niedrige Eukalyptusbäume. Mit dieser Kurzcharakterisierung bleibt man jedoch die Antwort auf die Frage schuldig, warum diese Wüstenroute zu den Top Scenic Routes Australiens gehört. Für uns liegt eine mögliche Antwort in dem Spruch: Der Weg ist das Ziel. Wer die Nullarbor Plain durchkreuzt, stellt sich darauf ein, mehrere Tage lang keine anderen Begleiter zu haben als die donnernden Roadtrains, den ewigen Horizont und nachts ein tiefschwarzes, lautloses Himmelsgewölbe mit hell funkelndem Sternenzelt. Besiedelt ist die weite, fast unendliche Ebene nur von wenigen Aborigines beziehungsweise von den versprengten Roadhouses entlang der Strecke. Als einzige wirklich straßenmäßige Ost-West-Verbindung im südlichen Australien kann ihre Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Touristisch ist die Strecke mit knapp 3000 Kilometern ausgewiesen von Adelaide bis Perth. Das eigentliche Nullarbor-Gefühl, der Name kommt aus dem Lateinischen, nulla, nichts, arbor, der Baum, also keine Bäume. Das eigentliche Nullarbor-Gefühl stellt sich jedoch erst ab der kleinen Ortschaft Ceduna ein und endet 1200 Kilometer später im westaustralischen Norseman. Wir konzentrieren uns auf diesen Streckenabschnitt. Immerhin durchfahren wir auf dieser Entfernung bereits zwei Zeitzonen. Kurz hinter Madura, das ist ein kleiner Ort mit Roadhouse auf der Strecke, kurz hinter Madura heißt es, den einzigen Straßenpass auf der gesamten Strecke zu erklimmen. 120 Meter klettern wir gemächlich die Straße empor auf der extra eingerichteten Kriegsspur für Schwerlasttransporte, unser Wohnmobil. Die Roadtrains benutzen dann doch lieber die eigentliche Fahrspur und überholen uns in zügigem Tempo. Sie haben schon etwas Gigantisches, diese Roadtrains, die rollende Kolosse der Straße. Bei einer durchschnittlichen Länge von gut 50 Metern, vielfach dem Aussehen eines dreistöckigen Hauses ähnelt, werden sie getragen von 10 bis 17 Achsen. Zwei Schiffscontainer übereinander gestapelt sind ebenso wenig eine Seltenheit wie ein LKW mit 2 bis 3 großen Anhängern dahinter. Wenn die LKW-Fahrer einmal den Tempomat eingeschaltet haben, kann sie offensichtlich nichts mehr aufhalten. Rund 1,5 Tage sind wir nun auf der Nullarbor-Route unterwegs. Die glutrot untergehende Sonne ermahnt uns, einen der nächsten stets großräumigen Parkplätze für eine weitere Freedom-Übernachtung aufzusuchen, irgendwo zwischen einsamer Natur und nirgendwo. Mögen Sie auch keine Kurven fahren? Ab Caiguna, wiederum ein kleiner, völlig unbekannter Ort, ab Caiguna können Sie die längste Geradeausstrecke Australiens genießen. Auf 146,6 Kilometer macht die Straße aber auch nicht den Hauch einer Biegung. Es ist wohl der weltweit bekannteste Routenabschnitt durch die Nullarbor-Plain. Also Tempomat einrasten lassen, den Kaffeebecher griffbereit stellen, das Radio mit gefälliger Musik oder einem Hörbuch futtern und dann nur noch rollen, rollen, rollen. Vom Gefühl her scheint diese Fahrweise endlos. Man braucht Ablenkung. Den Kopf immer nach rechts oder links zu wenden, zeigt sich bei dem Einerlei der Natur keinen dauerhaften Erfolg. Der Blick sucht sich am Horizont Haltepunkte. Meist ist dies eine 10 bis 15 Kilometer entfernte Hügelkuppe, manchmal ein einzelner aus dem Gebüsch herausragender Baum, der oft aussieht wie ein zu weit ausgetriebener Brokkoli. Am häufigsten jedoch bleibt das Auge auf dem Straßenbelag hängen, der in der Ferne aussieht wie eine scheinbar glatte Oberfläche und beim Näherkommen verschwindet bzw. sich zurückzieht. Im Sonnenschein und daher niemals endet. Dicke LKW-Spuren in der weichen Bankette zeugen von eventuell eingenickten Abweichlern. Der ganze Spaß, je nach Auffassung auch Spuk, endet dann kurz vor dem letzten Roadhouse der Route in Belladonia. Ja, und eine kleine dritte Sache, aber das kennen Sie alle. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das vorlesen soll. Ayers Rock, der bekannte Felsen in der Mitte dann Australiens. Wir waren natürlich auch da, selbstverständlich. Da muss man hin, gerade wenn man 9 Monate wie wir unterwegs ist. Ich sagte es schon, wir machen alle Reisen mit dem Wohnmobil und egal wohin, auch immer mit dem eigenen Wohnmobil. Das heißt, wir lassen es verschiffen. Die Rechnung ist ganz einfach. Für diese knapp 13 Monate Neuseeland-Australien, wenn Sie mal vergleichen mit einem mittelmäßigen Mietpreis eines kleinen Wohnmobils, haben wir ungefähr 40% bezahlt. So können Sie dann mit den Reedereien handeln, sodass Sie Ihr Wohnmobil heil und gesund auch wiederkriegen. Außerdem, da wir ja schreiben, sowohl hier für den tollen Travel Diary Verlag, wie auch für Zeitungen, haben wir immer unser halbes Büro dabei. Und das sind die Früchte, eine kleine Frucht erleben Sie hier. Wenn Sie heute Abend nichts vorhaben und noch nicht zu gelangweilt sind, ich lade Sie ein, kommen Sie hier nach Leipzig im Rahmen Leipzig Lies in den Husky Store, wo ist der? Peterssteinweg 15.
Genau, Peterssteinweg.
Ich weiß noch nicht, wo das ist, aber Sie können mich ja führen. Nicht? Dort können Sie dann heute Abend eine Mischung zwischen Diashow und Lesung auch aus unserem Buch erleben, immer unter dem Titel Kein Krokodil kann klettern. 19 Uhr beginnt's und ich verspreche Ihnen, vor Mitternacht sind wir fertig. So, zum letzten Abschnitt. Wir wollen nach Ayers Rock. Wir alle kennen Ayers Rock. Wir alle haben 37.000 Bilder gesehen. Wir haben nur 15 Bilder von Ayers Rock geschossen. Es ist ja alles publiziert. Versuchen wir es mal. Wie soll man sie beginnen? Eine Darstellung von Australiens Ikone, den Ayers Rock Uluru, im Herzen des Roten Zentrums. Tausendfach beschrieben, ebenso oft besungen, gibt es da eigentlich noch Unbekanntes? Der Zufall regiert. Unser Besuch der School of the Air in Mount Isa. Mount Isa ist eine Bergbaustadt rund 1200 Kilometer vom Ayers Rock entfernt. Und eine School of the Air heißt, das Klassenzimmer besteht nur darin, das ist ein Zehntel von dem hier, dass eine Lehrkraft dort sitzt und über moderne Social Medias eine Klasse von 12 Schülerinnen und Schülern unterrichtet, die in einem Klassenraum von 500 Quadratkilometern verteilt sind. Das geht alles über den Äther. Das ist eine School of the Air, denn man muss die Outback-Kinder ja beschulen. Denn dort in der School of the Air in Mount Isa hilft uns ein Zettel bei dem Einstieg in dieses Thema. Denn dort haben sich die Outback-Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Gedanken über den roten Felsen gemacht. Michaela Hanai, eine Aborigine, ein kleines Aborigine-Mädchen der 4. Klasse. Michaela Hanai aus der 4. Klasse schreibt hierüber. Sie benutzt nicht Ayers Rock, sondern nur Uluru, denn das ist der Originalname der Aborigines. Wenn ich an Uluru denke, so denke ich an einen magischen und spirituellen Ort. Ich sehe einen prachtvollen roten Felsen, wie er da glühend in der Nachmittagssonne steht. Ich schmecke Staub, der durch die Luft wirbelt. Ich höre schwache Laute von Aboriginal-Gesängen und Zeremonien. Ich merke, wie mich ein Gefühl von Ruhe überkommt, wenn ich dort bin. Und ich fühle, wie einzigartig dieses Land ist. Doch in meiner Fantasie denke ich auch an das chaotische und dicht bevölkerte Sydney. Ich sehe umherhetzende Leute, Verkehrsstaus und ratternde Züge. Ich rieche den Gestank von Benzin und den der italienischen Restaurants. Ich kann den Lärm röhrender Autos hören und das Hupen der Taxis. Hier fühle ich mich gehetzt, nervös, wie in einem lauten Käfig. Ja, da stehen wir nun unmittelbar vor dem Koloss, gedanklich ausgerüstet mit den Worten dieser 11-jährigen Schülerin und sind sprachlos. Dass er gigantisch sein soll, hatten wir uns vorher angelesen. Dass er Australiens Hauptattraktion sein soll, steht in jedem Reiseführer. Und einmal mehr bekommen wir den Unterschied zwischen theoretischem Wissen und praktischem Erleben zu spüren. Um unsere Sprachlosigkeit in den Griff zu bekommen, retten wir uns erst einmal mit dem, was wir bisher über Ayers Rock, sprich Uluru, erfahren haben. Denn bei dem Doppelnamen beginnt der Sandsteinkoloss ein Gesicht zu bekommen. Auf den Namen Ayers Rock getauft, hat ihn 1873 der Engländer William Goss, der ihn als erster Europäer bestieg. Ayers war der damalige Gouverneur der Provinz Südaustralien. Uluru nennen ihn seit jeher die Aborigines vom Stamm der Anangu, die seit Jahrtausenden diesen zentralen Wüstenstreifen ihre Heimat nennen. Für sie ist der 348 Meter hohe Monolith nicht einfach nur ein Felsen. Es ist ihr heiliger Berg. Deshalb wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man ihn nicht erklettern soll. Wie groß müssen demnach 1873 Abneigung und Zorn gegenüber diesem ersten Bergbezwinger gewesen sein? Schließlich reklamierte er die heilige Stätte dann obendrein noch als Eigentum der englischen Krone. Erst 1985 gingen die Eigentumsrechte des zwischenzeitlich zum Nationalpark erklärten Felsens an die ursprünglichen Aborigine-Eigentümer zurück. Seither wird der Nationalpark mit offiziellem Namen Uluru Katiatute National Park gemeinsam von den Anangu und der australischen Nationalparkverwaltung betrieben. Bleiben wir beim Roten Felsen. Zwei Drittel seiner Ausmaße sollen unter der Erde liegen. Vom Meeresspiegel aus betrachtet erreicht er seine Spitze stolze 835 Meter. Um die Wirkung des Felsmassivs einatmen zu können, bietet sich die knapp 10 Kilometer lange Rundwanderung an. Autofahrer können es schneller machen auf der 15 Kilometer langen geteerten Rundstraße. Zusätzlich biegen immer wieder kleine Wege vom Hauptkurs ab zu besonderen Aborigines-Städten. Wege, Beschilderungen, Schattendächer und Sitzgelegenheiten sind trotz der jährlich rund 250.000 nationalen und internationalen Besucher in tadellosem Zustand, sodass es eine wahre Freude ist, dort umher zu wandern. Irgendwie muss es sich herumgesprochen haben, dass diese Stätte, die touristisch schon fast als Pilgerreise angepriesen wird, etwas Besonderes ausstrahlt. Doch nichts scheint so heilig zu sein, dass es nicht auch flexibel gehandhabt werden könnte. Der Felsen soll ja offiziell nicht erklettert werden, um die heilige Ruhe der Aboriginal-Religion nicht zu stören. Doch an einer Stelle, direkt beim Mala Walk, wird die Besteigung extra ausgeschildert, ist ein Erklimmungspfad markiert und mit Halteseilen abgesichert. Die religiöse Ruhe tritt erst bei 36 Grad Celsius morgens um 9 Uhr wieder in Kraft. Dann wird der Kletterpfad nämlich gesperrt. Und ob die ständig kreisenden Hubschrauber der Ruhe gut tun, mag dahingestellt bleiben. Habe ich noch 2 Minuten? Oder nehmen wir noch 5 Minuten, wenn Sie Fragen haben.
Einfach mal melden, wir haben ein mobiles Mikrofon, dann können Sie Ihre Frage ganz entspannt stellen. Ich habe eine, wo geht deine nächste Reise hin?
Ja, das weiß ich noch nicht. Wir sind jetzt erstmal bis Mitte Mai mit Vorträgen zugedeckt. Ich bin in meinem zweiten Hobbyberuf noch Opernsänger und habe dann ein Sommerfestival oben in Schleswig-Holstein bei den Eutiner Seefestspielen. Ich darf Sie gleich alle wieder herzlich einladen, ja. Nicht kommen Sie, es lohnt sich. Nicht, wir gehen da in die fliegende Welt, nämlich mit der Fledermaus. Ja, dort werden Sie mich etwas anders sehen als jetzt, aber ich spiele nicht die Fledermaus. Nicht. Ja, und dann ist das Jahr bald rum und ab Anfang, Mitte September sind wir wieder mit Vorträgen unterwegs. Aber wir haben doch ein Projekt. Und zwar sind wir auf unseren Vortragsveranstaltungen immer wieder gefragt worden, sag mal, ihr reist durch die ganze Welt. Könnt ihr nicht mal Vorträge machen hier aus der engeren Heimat? Ich sage, ja, was wollt ihr denn? Für mich ist die engere Heimat zwischen Nord- und Ostsee. Ja, mach doch mal was über Schleswig-Holstein. Ja, jetzt machen wir was über Schleswig-Holstein. Einen Rundkurs durch Schleswig-Holstein und wenn wir wiederkommen, haben wir auch den entsprechenden Vortrag.
Das klingt gut, da freuen wir uns drauf. Ja, Wolf, möchtest du noch ein Stück lesen oder wie schaut's aus?
Ich frage mal die Regie. 17 Zeilen habe ich noch.
5 Minuten.
Ach, das schaffen wir. Ich bin nochmal bei Eyas Rock Uluru. Er wird automatisch in einen Zusammenhang mit märchenhaftem Sonnenauf- und Sonnenuntergang gestellt. Hierfür benötigt man einen wolkenfreien Himmel, der ist im Eintrittspreis nicht inbegriffen. Hier zeigt sich aber auch die Richtigkeit eines Mehrtagespasses für den Nationalpark. Am ersten Abend unseres Besuches bleibt es bedeckt und winterlich kalt, 8 Grad. Kein Farbenspiel des Felsens ist zu erkennen, der Felsen verharrt in Grau bis Schwarz. Also fällt das Schauspiel für heute aus. Gemeinsam mit den anderen rund 500 Besuchern auf dem sogenannten Sunset Parking ziehen wir enttäuscht von dannen. Die Wettervorhersage lässt für den Folgetag ebenfalls nichts Gutes erahnen. Alle Kilometer vergebens. Morgens um 5 Uhr riskieren wir einen Blick gen Nachthimmel und entdecken ein leuchtendes Sternenzelt. Nun muss es schnell gehen, denn der Sonnenaufgang steht mittelfristig bevor. Also noch im Dunkeln die 25 Kilometer zum Sunrise-Parkplatz losgerollt, der naturgemäß am anderen Ende des Felsens liegt als der Parkplatz für den Sonnenuntergang. Zum Glück gibt es kein Parkplatzgedränge, denn die Abstellplätze für Busse und private Pkw sind getrennt. Alle marschieren dann auf gut ausgebauten Pfaden hinauf oder hinunter zu den verschiedenen Aussichtsplattformen. Von dort aus hat jeder freie Sicht und optimale Fotografiermöglichkeiten. So großräumig ist das Gelände angelegt. Eine in die Tausend gehende Pilgerschar wälzt sich im frischen Morgengrauen an den gewählten Standort. Ein erstes Rot wird am östlichen Horizont sichtbar, ein erstes A hörbar. Vom Schwarz changiert die Felsfarbe in ein allmählich zartes Rosa. Die ersten Sonnenstrahlen blitzen über die grünrote Ebene. Das Rot des Felsens wird intensiver. Schließlich endet das Schauspiel nach bereits 15 Minuten mit strahlendem Sonnenschein, der Eyas Rock in ein beinahe orangenes Rot getaucht. Die Karawane zieht wieder ab, doch es ist, wie oftmals beschrieben, unbeschreiblich malerisch aufregend. Damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich möchte natürlich unten den Büchertisch hinweisen. Einmal hier vorne um die Ecke gibt es das Buch Oben auf in Down Under auch hier jetzt auch zu kaufen. Der Wolf kann schreiben, das heißt, er kann auch signieren. Das macht er gern, richtig?
Aber es kann keiner lesen.
Das macht nichts, das ist ja so bei Künstlern. Und entdecken Sie auch gern Ihre Abenteuerlust, kommen Sie bei uns am Stand vorbei. Es ist ganz einfach, einfach nur einmal hier rechts rumlaufen zu F214 Travel Diary und eine Menge spannende Sachen und können Sie bestimmt begeistern. Vielen lieben Dank.
Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.